Gut, dann zum letzten Thema.
Genau, jetzt haben wir drei Schülerfragen zum Thema Außenpolitik. Ich stelle die erste jetzt einmal vor. Wie gedenken Sie in Anbetracht der tendenziell aggressiven chinesischen Expansionspolitik sowie Außenpolitik gegenüber den Nachbarländern mit China umzugehen, ohne dabei entsprechende europäische Werte und internationale Abkommen über Menschenrechte und so Staatssouveränität zu kompromittieren?
Ja, also wir sind ja diejenigen im Bundestag, die es, also ich glaube, es gibt keine Fraktion, die von China so gehasst wird wie die Freien Demokraten. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat. Also wir stellen ja die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, die Güde Jensen, eine Kollegin von mir, macht das. Es gab einen Delegationsbesuch in Hongkong mit Christian Lindner vor einiger Zeit, so 2,5 Jahren jetzt etwa. Und danach interessante Bilder wie KP-Funktionäre, der ist dann von Hongkong weiter nach Peking geflogen. Und da Christian und andere angeschrien haben, unsere Haltung zu Hongkong einerseits und in der Taiwan-Frage, wo wir uns sehr auch für die, sage ich mal, für den demokratischen Fortbestand von Taiwan aussprechen. Deswegen glaube ich, man kann für demokratische Werte einstehen und das solchen Diktaturen auch sagen. Übrigens, ohne naiv zu sein und zu sagen, mit denen handeln wir nicht mehr. Natürlich, also Niedersachsen ist Autoland und VW ist einer der Konzerne, die am meisten mit China verflochten sind. Das darf man nicht vergessen. Und natürlich haben wir unseren Wohlstand auch wegen Autoverkäufen in China. Also es ist ja, also wer wäre jetzt quasi naiv zu sagen, wir schotten uns von denen ab. Aber ich glaube, dass eine gut gemeinte marktwirtschaftliche Handelspolitik verbunden mit einer sehr deutlichen Sprache zu den meisten Erfolgen führt. Also ich glaube, weder Abschottung ist das, sollte das Ziel sein, denn Nicht-Dialog führt nicht dazu, dass es dort besser wird, noch duckmäuserisches Auftreten im Sinne von, ah, wir wollen, dass euch Autos verkaufen, aber irgendwie, eigentlich seid ihr gar nicht so schlimm. Das funktioniert halt auch nicht. Und da sind wir halt in den letzten Jahren sehr deutlich aufgetreten und ich habe das auch für richtig gehalten. Wohl wissen, dass das, also da wird die Güde Jensen bekommt regelmäßig Post vom chinesischen Botschafter in Berlin und wie furchtbar sie ist und der beschwert sich überall, dass wir ganz, ganz schlimme Menschen sind, weil wir uns in die inneren Angelegenheiten von China einmischen. Ich glaube, ja, es gibt für souveräne Staaten und China, also die Volksrepublik ist ein souveräner Staat, aber es gibt eben auch unveräußerliche Menschenrechte. Und wenn man dann über die Unterdrückung, beziehungsweise teilweise ja sogar Tötung von Uiguren auch öffentlich spricht, ist das unser Job als Demokraten. Ist nicht immer leicht, aber ich finde, es gehört dazu. Und ich glaube, dass China weiß, die chinesische Regierung weiß, dass sie auch ich sag mal, ihre eigene Situation als Machtfaktor in China nur dann erhalten kann, wenn es dort weiter Wohlstand und Fortschritt gibt. Und es wird nicht ohne Handelspartner auch in Europa gehen. Insofern haben wir da durchaus, finde ich, eine gute Position. Also weder Abschottung noch duckmäuserisches Auftreten.
Alles klar. Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Flugzeugentführung durch Weißrussland. Und
Ja.
zwar, mit welchen Mitteln gedenken Sie sicherzustellen, dass eine erneute Flugzeugentführung durch Weißrussland mit dem Ziel der Festnahme eines Oppositionellen nicht erneut stattfinden kann?
Ja, also ein Ziel ist natürlich, also eins ist, Europa hat ja reagiert darauf hat dann entsprechende auch Sanktionen erlassen gegenüber Weißrussland. Ich weiß, dass viele, weil einer unserer Kandidaten für den Deutschen Bundestag, der Daniel Rühle, kommt aus Oldenburg, der ist Pilot bei der großen deutschen Airline, dem Kranich. Da natürlich zurzeit weder ein Anflug auf Minsk noch ein Überflug über Weißrussland angezeigt ist, das vermeiden natürlich alle wegen dieses Verhaltens. Auch da in Bezug auf Weißrussland, ich dehne zwar ein bisschen auf, weil auch bei der Russlandpolitik haben wir immer das Gefühl, dass Herr Putin mindestens indirekt, manchmal sogar direkt die Regierung in Minsk, in Weißrussland stützt. Wir müssen aufpassen, wie wir Sanktionspolitik machen, welche funktioniert. Und was funktioniert, sind individuelle Sanktionen, also gegen einzelne Oligarchen sozusagen, weil das wirtschaftlich am meisten schmerzt. Also nicht so eine Art allgemeines Regime, was irgendwie allen schadet, sondern eher ein spezielles Regime, weil die Namen kennen wir gut. Also wir wissen, wer sozusagen die Oligarchen sind, die auch wirtschaftlich von den Beziehungen profitieren. Und wenn man dann dort mit individuellen Sanktionen arbeitet, beispielsweise das Einfrieren von Konten, das ist etwas, was auch russische Oppositionelle fordern. Und das nimmt mal den ganzen Osten mit rein, also Russland und Weißrussland. Aber das würde natürlich auch dort gelten. Die Regierung in Minsk ist halt spezieller Faktor, muss man echt sagen. Das ist ja ein ganz krasses, krasses, ja, menschenrechtsignorierendes System, was wir da haben, auch nach den Wahlen. Und da muss man halt ordentlich dranbleiben, glaube ich, als Demokrat. Aber auch da nicht den Dialog abreißen lassen, wobei man mit dem Machthaber sicherlich jetzt schwerlich diskutieren kann, glaube ich. Also das ist ja, der kämpft ja um sein eigenes politisches Überleben im Prinzip zur Zeit und ist deshalb so schmerzfrei. Bis hin zu dieser absurden Entführung bei Ryanair. Das ist natürlich also Katastrophe. Und ich glaube aber mittelfristig diese individualisierten Sanktionen, dann wäre das ein gutes Mittel.
Alles klar, dann kommen wir zur letzten Schülerfrage bezüglich der Außenpolitik. Und zwar sollte sich Ihrer Meinung nach die Bundeswehr aktiv an Kriegshandlungen beteiligen?
An Kriegshandlungen, ich bin jetzt kein Völkerrechtler, aber es sind definierte Begriffe, deswegen bin ich jetzt vorsichtig. Also wir sollten uns an internationalen Einsätzen weiterhin beteiligen. Ich habe auch diese Einsätze, Mali ist jetzt ja sehr tragisch sozusagen in den Medien gestern gewesen durch die Anschlagssituation dort. Aber ja, ich bin für internationale Einsätze. Es gibt auch im Bundestag, alle Mandate sind meistens so auf ein Jahr begrenzt in etwa. Das heißt, der Deutsche Bundestag, weil wir eine Parlamentsarmee haben, gibt es ja Verfassungsgerichtsurteile zu, der Deutsche Bundestag muss diesen Einsätzen zustimmen, diesen sogenannten Kriegseinsätzen. Und ich habe bisher allen Mandaten immer zugestimmt. Kein Geheimnis, kann man nachlesen, sind namentlich Abstimmungen, wir werden dann eine Karte ein, das wird auf der Website des Deutschen Bundestages veröffentlicht. Ich habe diesem Mandat zugestimmt, halte sie auch für richtig, verbinde das immer mit der Bedingung, dass die Ausstattung vernünftig ist. Das ist ein Grund, warum, und das macht sich jetzt bei der Diskussion um Mali ein bisschen bemerkbar, warum ich durchaus dafür bin, dass die Bundeswehr die Möglichkeit hat, auch neue Technologien zu benutzen, wie beispielsweise bewaffnete Drohnen. Ich weiß um die ethische Diskussion bei bewaffneten Drohnen, ist mir bewusst, aber ich glaube, dass ein demokratisches Land wie Deutschland es auch vernünftig einsetzen kann. Und wenn wir bewaffnete Einsätze haben, dann ist es unser Job als Parlamentarier, die Truppe so auszustatten, dass sie sich bestmöglich wehren kann und dass sie im Land, in dem Einsatzland möglichst sicher ist. Und das ist ein Grund, warum ich das Ja zu den Auslandsansätzen verbinde mit der Forderung, dass die Truppe gut ausgestattet sind und auch neue Technologien, wie beispielsweise bewaffnete Drohnen, genutzt werden können. Das war ein heißer Diskussionspunkt zwischen Union und SPD in dieser Wahlperiode, weil die SPD dort nicht zugestimmt hat, so richtig solche Dinge einzusetzen.
Ja. Gut, dann würden wir die letzten 10 Minuten dafür nutzen, damit ihr uns Fragen stellen könnt, oder besser gesagt, Herrn Dürr.
Ja, also ich hatte nochmal eine Frage zur ersten Schülerfrage, oder da hatten Sie ja mit der Unterdrückung der Uiguren drauf geantwortet. Und was wird aktiv dagegen getan, also gegen China, um das vielleicht irgendwie, um dagegen etwas zu tun, damit es auch aufhört? Also ich meine, diese Unterdrückung wurde auch als Völkermord jetzt angesehen, beziehungsweise...
sehr heiße Debatte, ob es Völkermord ist oder nicht, aber ja. Mhm. Also, ich glaube, öffentlich machen ist das härteste Mittel und ist immer wieder ansprechen, weil natürlich hasst China es wie die Pest und die KP, also die Kommunistische Partei in China, hasst es wie die Pest, dass es öffentlich diskutiert wird, weil sie es als innerchinesische Angelegenheit betrachten. Und natürlich, also wir selbst als Freidemokraten leiden darunter, weil ich weiß nicht, ob ihr das System der Parteistiftung in Deutschland so ein bisschen kennt. Jede Partei hat eine Stiftung, die ihr sehr nahe steht. Also für die FDP ist es die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung für die SPD oder die Konrad-Adenauer-Stiftung für die CDU-CSU, für die CDU. Unser Stiftungsbüro, also man hat nicht nur in Deutschland Büros für diese Stiftung, die sich um politische Arbeit kümmern, sondern auch im Ausland. Also der wichtiger Faktor ist sozusagen der demokratische Dialog in Ländern, auch gerade in schwierigen Ländern. Unser Büro mussten wir schon vor vielen Jahren in China dicht machen, weil wir rausgeflogen sind. Andere sind noch da, also werfe ich dir jetzt nicht vor, dass sie noch da sind. Also es ist gut, dass es da noch Drähte gibt sozusagen. Aber das Büro der Naumann-Stiftung, weil wir in Bezug auf die China-Politik immer sehr laut und deutlich waren, ist dicht gemacht worden. Und ja, das ist auch eine Folge dessen, dass wir da ein bisschen lauter sind. Ich glaube, es ist richtig, laut und deutlich zu sein und trotzdem verhandelt zu sein. Also ich glaube, diese Kombination aus beiden ist wahrscheinlich das schärfste Schwert. Eine echte Änderung im Sinne von Eingreifen ist natürlich nicht angezeigt, weil damit riskierst du quasi militärische Konflikte, die man natürlich nicht mit China haben will. Es ist eine Atommacht. Nicht Teil der NATO, aber eine Atommacht. Und natürlich wird das nicht funktionieren, sondern es ist das, was in den 70er Jahren kennt ihr aus dem Geschichtsunterricht vielleicht noch, ein bisschen Wandel durch Annäherung. Ja, man versucht sich mal wieder anzunähern, aber ich würde heute sagen, Wandel durch Annäherung und deutliche Ansprache. Ich glaube, diese Kombi ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann.
Ja, ich würde dann auch einfach mal bei dem Thema bleiben. Und zwar hatten Sie ja erwähnt, dass Europa ja ein wichtiger Bündnispartner Chinas ist und quasi genug Druck ausüben könnte, um eben die Situation der Uiguren zu verbessern. Jetzt ist es ja aber so, dass zum Beispiel China das natürlich auch weiß und eben auch vor allen Dingen in die afrikanischen Länder weiter investiert und sich dort auch weiter auf dem Markt ausbreitet als hier. Also es wird verstärkt gemacht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern wird Europa in dem Maße noch länger diese Möglichkeit haben, diesen Druck auszuüben, oder haben wir ihn vielleicht auch schon verloren?
Trifft es in Schwarze eigentlich, wenn man so fragt. Ich würde kurz korrigieren, nicht Bündnispartner, Handelspartner.
Genau,
wir
sind
es ist keine echte Bündnispolitik sozusagen. Es ist keine Bündnispolitik, außer die gemeinsame Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Gibt es darüber hinaus und natürlich immer die Frage des Sicherheitsrates, wo ja China auch eben dabei ist. Aber es gibt keine echte Bündnispolitik mit China, sondern es ist immer sozusagen eine von Jahr zu Jahr, würde ich fast sagen. Ich glaube, dass das, was am schärfsten ist, ich habe vorhin über Dialog oder klare Ansprache gesprochen, aber und Handel gesprochen, aber unsere schiere Stärke an sich, also unsere wirtschaftliche Stärke, nicht so sehr die militärische, weil es gibt keine militärische Option mit China. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Krieg mit China anzufangen, um Gottes Willen. Aber die wirtschaftliche Stärke Europas ist sozusagen das Instrument, was am schwersten wirkt. Ein Grund, warum ich sehr für die wirtschaftliche Stärke des europäischen Binnenmarktes eintrete, weil uns das erlaubt, wenn wir als Demokraten uns einig sind in Europa, ich mache gleich noch eine Einschränkung in Bezug auf Ungarn insbesondere und osteuropäische Länder, wo wir Probleme haben. Das, was du bei Afrika beschrieben hast, haben wir leider auch in Bezug auf die China-Politik mit osteuropäischen Ländern. Aber vorweg, je stärker wir als Wirtschaftsmacht sind in der Europäischen Union, desto eher können wir eine klare Ansprache gegenüber China haben. Wenn wir ein kleines Licht sind in der Weltwirtschaft, dann interessiert sich China für uns halt null. Dann sagen die, ja okay, was soll's. Also die Mischung aus wirtschaftlicher Stärke, wirtschaftlichem Erfolg, betone ich bewusst, und dazu zählt eben, dass man eine Wachstumspolitik macht, auf Wohlstand aus ist, damit der Kontinent, also Europa, wirtschaftlich stark ist. Die Mischung aus wirtschaftlicher Stärke und klarer demokratischer Gesinnung, das ist das, was, glaube ich, die beste Waffe ist. Also das Schlechteste, was wir tun können, ist, wirtschaftlich schlechter zu werden und wirtschaftlich nachzulassen. Wir sind noch der größte Freihandelsraum der Welt. Also die Europäische Union, der europäische Binnenmarkt ist der größte Freihandelsraum der Welt. Aber das aufzugeben, wäre halt ein Riesenfehler. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wie handhaben wir es innerhalb von Europa, beispielsweise in der China-Politik. Ungarn ist das beste Beispiel, die halt so ziemlich sagen, oh, was Brüssel da erzählt, ist mir ziemlich egal. Erstens mal verhalte ich mich im eigenen Land schon nicht rechtsstaatlich. Ich meine, diese absurde Debatte haben die Fußballfans mindestens von euch mitbekommen, um die Frage der Regenbogenfarbe um die Allianz Arena, wo dann die UEFA den Schwanz eingezogen hat, muss man ja so klar sagen. War übrigens, ganz kurz ein bisschen Werbung, war eine Idee tatsächlich der FDP-Stadtratfraktion im Münchner Stadtrat. Das haben alle anderen aufgegriffen, aber das war unsere Idee zu sagen, lass uns da mal ein Zeichen setzen für Toleranz in der Allianz Arena bei der Begegnung auf deutschem Boden. Ich glaube an ein Instrument, auch da wieder, was ich selbst mitgefordert habe, als es um den Finanzrahmen für die Europäische Union ging. Also Länder wie Ungarn bekommen ja Geld aus Brüssel. Und es gibt einen sogenannten Rechtsstaatsmechanismus und auch rechtsstaatliche Konditionalität. Also die müssen nicht nur aufpassen, für was sie das Geld ausgeben, sondern an die Zahlung die Bedingung von Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen. Wir merken leider in den letzten Jahren, dass Europa manchmal ein bisschen zahnloser Tiger ist in der Durchsetzung von rechtsstaatlichen Ansprüchen gegenüber Ländern wie Ungarn. Ich könnte auch andere nennen, ich nenne jetzt Ungarn mal beispielhaft, aber Polen würde auch da reinfallen. Aber ich glaube, wir sollten verstärkt, und da ist zum Glück das Europäische Parlament dran, das ist auch keine parteipolitische Frage so sehr, sondern sind sich viele auch einig, zu sagen, ihr bekommt dann das Geld, die Zahlung aus dem europäischen Finanzrahmen, ihr bekommt dann das Geld, wenn ihr euch an die rechtsstaatlichen Ansprüche haltet. Also nicht nur Ungarn juristisch zu verfolgen, was die Europäische Kommission tut, also das sind dann Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof und so weiter, sondern eben als zweiten Schritt eben auch zu sagen, ich sag mal etwas populistisch, wir drehen euch ein bisschen den Geldhahn zu, wenn ihr euch an die rechtsstaatlichen Vorgaben Europas nicht haltet. Denn das ist wiederum, Stichwort Bündnisse, Europa ist eine Wertegemeinschaft der Demokraten. Also man kann nicht Mitglied der Europäischen Union sein, wenn man demokratische Grundsätze nicht einhält. Und wenn man anfängt, die eigene Justiz zu beschneiden, wenn man anfängt, wir haben über queere Menschen vorhin gesprochen, wenn man anfängt, homophob zu agieren im eigenen Land, dann ist das antieuropäisch. Und ich finde, das muss nicht nur durch Worte sanktioniert werden, sondern eben auch durch finanzielle Tat. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon gewesen, dass wir in den Europa hat immer so einen 7-jährigen Finanzrat, also alle 7 Jahre wird so ein Großhaushalt beschlossen. Und wir haben als FDP sehr Mark Rutte, das ist der Regierungschef der Niederlande, und Sebastian Kurz, der Regierungschef von Österreich, die haben bei den letzten Verhandlungen, Mark Rutte ist, muss man dazu sagen, ist Liberaler, ist Teil unserer europäischen Parteienfamilie, der Kurz ist allerdings konservativ. Die haben damals oder vor einem Jahr bei den Verhandlungen über den europäischen Finanzrahmen unter anderem eben das mit aufgebracht als Thema, dass man das an Konditionen, also an Bedingungen knüpft, diese Auszahlung der Mittel. Und da bin ich ein großer Fan davon, in Europa so ein Verhalten eben auch zu sanktionieren, indem da nicht ausgezahlt wird. Jetzt sind wir über China dahin gekommen. Ich wollte es nur erklären, weil China eben das, was du bei Afrika beschrieben hast, auch in Europa schon macht. Und da muss man eben dann auch europäische Länder sanktionieren, wenn sie auf sowas reinfallen, beziehungsweise sich da kaufen muss.
Ich hatte noch eine Frage bezüglich der AfD. Sie hatten ja erwähnt, dass alle Parteien im Bundestag eine gute Absicht hätten, außer die AfD, so schien es mir zumindest. Und da wüsste ich gerne, wie Sie zur AfD stehen.
Also ich hatte immer eine klare Meinung, aber sie ist jetzt noch klarer geworden. Wir sind in der bedauerlichen Situation, leider die Plätze neben der AfD zu haben. Also die Tortenstücke des Bundestages sind so aufgeteilt, wenn wir von der Linkspartei anfangen, sitzen die jetzt vom Präsidenten aus gesehen links außen, dann kommt die SPD, die Grünen, die CDU, CSU, wir und dann kommt die AfD. Das war im Landtag übrigens anders, da haben wir in der Mitte gesessen, nämlich zwischen Grünen und Union im Landtag. Und in Berlin ist es leider so, dass wir da ein bisschen auf die eine Seite gedrängt worden sind. Und dadurch aber natürlich gelernt haben, diese Leute kommunizieren und wie sie Politik machen. Ich scheue kein Podium mit einem AfD-Vertreter. Also wenn jemand, keine Ahnung, die IHK oder manchmal machen es auch natürlich Schulen vor der Bundestagswahl, wurde ich dann öfter mal gefragt, 2017, ja, haben Sie was dagegen, wenn jetzt ein AfD-Vertreter kommt und gesagt, nee, dann kann ich mich mit dem ja auf offener Bühne auch betteln. Da bin ich sehr dafür. Aber ich habe trotzdem eine sehr klare Haltung zu dieser Partei. Ich halte die AfD für eine rechtsradikale Partei, die in Teilen verfassungsfeindliche Tendenzen hat, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz ja auch festgestellt hat, teilweise Landesverfassungsschutzbehörden auch Teile der Partei beobachten. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das, was die AfD inhaltlich im Bundestag macht, dem Ziel dient, inhaltlich was voranzubringen, sondern eigentlich die demokratische Grundordnung zu stören. Und bis hin zu, jetzt mal persönliche Erfahrung, bis hin dazu, wenn Frauen aus FDP rein ans Rednerpult treten sexistische Bemerkungen, die absolut unter der Gürtellinie sind und all sowas. Also das ist, da wird die ganze Klaviatur des rechten Populismus gespielt bei der AfD und es ist von der inhaltlichen Einstellung bisweilen menschenfeindlich und das ist der Grund, warum ich diese Partei ablehne. Aber das reicht ja nicht, man muss sie auch bekämpfen. Also es reicht ja nicht, sich zurückzuziehen als Demokrat und sagen, die sind ganz furchtbar und das war's dann, sondern ich glaube schon, dass man so eine Partei auch aktiv bekämpfen muss und das schafft man am besten, indem man sie entzaubert, indem man deutlich macht, was dahinter steckt und auch welche Absichten bisweilen dahinter stecken. Alexander Gauland hat mal zu Zeiten der Flüchtlingskrise gesagt, das sei ein Geschenk für die AfD und genauso betrachten die auch Krisen. Das war auch der Versuch bei Corona, daraus so eine Art, sage ich mal, zweite Flüchtlingskrise zu machen und das ist der AfD nicht gelungen, weil viele Demokraten sie quasi nicht haben links liegen oder rechts liegen lassen, besser gesagt, sondern sich dann auch die AfD gestellt haben und gesagt haben, seht her, die haben eben keine vernünftigen Antworten auf die Krise. Wir waren auch zwischen den Demokraten nicht immer einig, im Gegenteil, wir müssen auch da Auseinandersetzungen haben, aber ich glaube, die beste Möglichkeit, die AfD zu bekämpfen ist, dass das demokratische Spektrum ausreichend Optionen bietet für demokratische Wähler. Also indem wir nicht alle das Gleiche sagen, sondern halt auch unsere Unterschiede deutlich machen. Also ich bin immer sehr dafür, dass Demokraten sagen, wir sind zwar Demokraten, das eint uns, aber wir haben inhaltlich andere Positionen. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass die AfD weniger interessant wird, weil Wähler dann zwischen den Demokraten auswählen können. Und da, wo, wie gesagt, die AfD menschenfeindlich und menschenverachtend ist, das auch deutlich zu sagen.
Sind Sie für das Parteiverbot der AfD?
Nein, ich war es auch nicht bei der NPD. Nicht, weil ich die NPD nicht für eine rechtsradikale Partei gehalten habe, sondern weil ich glaube, das ist wirklich das allerletzte Mittel, wenn nichts mehr geht. Denn es hat ein großes Problem. Das haben wir gemerkt, als der Flügel sich aufgelöst hat. Der Flügel, das ist die Truppe um Björn Höcke innerhalb der AfD. Also wirkliche Nazis, könnte man sagen, in der AfD. Ein Verbot an sich verbietet zwar die Institution, aber ja nicht die Menschen. Das heißt, Entschuldigung für die Wortwahl, aber die Arschlöcher sind ja immer noch da. So, also insofern müssen wir die politisch bekämpfen und quasi irrelevant machen. Das Verbot klingt erstmal total schick, aber es führt ja nicht dazu, dass die Strukturen nicht sogar informell bestehen bleiben. Insofern hielte ich nichts von einem Parteienverbot, sondern ich bin als Demokrat aufgerufen, die AfD politisch zu bekämpfen.
Ja, vielleicht kannst du mal was sagen, was du hast ja schon Erfahrung als Bundestagsabgeordneter und wir hatten bisher zwei DirektkandidatInnen da, die noch nicht im Bundestag jetzt sitzen.
Christina Schröder und
Herrn Albrecht von der
CDU. Achso, ja, richtig, genau.
Ja, vielleicht kannst du mal erzählen, also was verändert sich eigentlich, wenn man jetzt im Bundestag gewählt wird? Also ja, was bedeutet das eigentlich? Das ist für manche auch gar nicht ganz so klar. Also wir hatten eben schon mal im Vorfeld kurz über Sitzungswochen noch gesprochen, dass man gar nicht mehr zu Hause ist, wo wohnt man eigentlich so?
Also das ist total witzig, als ich im Bundestag gewählt wurde, haben alle zu meiner Frau so beim Einkaufen gesagt, ja, zieht ihr nach Berlin? Und meine Frau so, nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, meine Kinder gehen den ganzen Tag zur Schule, ich bin da selbst aufgewachsen. Also, was sich ändert ist, man hat im Durchschnitt jeden Monat zwei Sitzungswochen und die ist man auch nicht da. Also ich fahre montags morgens mit der Bahn nach Berlin und komme freitags nachmittags zurück, sozusagen. Das ist die feste Sitzungswoche. Ein bisschen anders als im Landtag, wo es sogenannte Plenarwochen gibt. Da gibt es eine Plenarwoche im Monat, die ist dann drei Tage lang. Aber im Landtag ist jede Woche trotzdem eine Ausschusswoche sozusagen. Da bin ich mal hin und her gefahren ganz oft. In Berlin ist es so, wenn man Sitzungswoche hat, dann ist man in Berlin. Wenn man Nicht-Sitzungswoche hat, ist man überall, aber nicht in Berlin. Also die Nicht-Sitzungswoche ist wirklich da auf Deutschland Totentanz. Also die Verwaltung ist da, meine Mitarbeiter arbeiten Dinge, aber Abgeordnete sind fast gar nicht da, außer die, die in Berlin wohnen. So, das hat sich also geändert, dieses wirklich 1 oder 0, sage ich mal, in Berlin zu sein. Das Zweite ist ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit, ehrlicherweise. Also jetzt, ob ich das erzählen darf, ich erzähle es trotzdem. Ich habe jetzt gerade, also mein Sohn spielt Tennis, wir waren auf so einem Tennisturnier und dann sprach mich eine Mutter an und sagte, ich war schon mal bei euch im Garten. Ich so, war was bei uns im Garten. Das war eine Redakteurin, eine Fernsehredakteurin vom Studio Oldenburg des Norddeutschen Rundfunks, die fürs Mittagsmagazin was aufgenommen haben. Also man hat mehr als Bundestagsabgeordneter mehr Bundesmedienkontakt, was total logisch ist. Also da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sicherlich. Ansonsten hat sich jetzt nicht total was geändert. Ich habe immer noch, auch nach den relativ vielen Jahren, die ich jetzt Politik mache, immer großen Respekt vor der Aufgabe und auch eine gewisse Demut. Und bin sehr dankbar, dass ich es machen darf. Also es macht mir sozusagen, obwohl ich es so viele Jahre mache, immer auch einen Spaß jeden Tag. Also es ist eine sehr erfüllende, tolle, tolle Aufgabe, das machen zu dürfen, weil man auf viele unterschiedliche Menschen trifft, die sehr spannend sind. Und ja, das ist so ein bisschen das. Und ich glaube, wo man einfach aufpassen muss, ist, man wird da total hofiert, aber muss immer bedenken, das ist nicht, weil man so ein toller Typ ist, sondern weil man den Job hat und das Amt hat. Das muss man einem immer wieder klar machen. Es gibt, ich sage jetzt keine Namen, und die da jetzt neu reinkommen, sind bestimmt davor gefeit, aber es gibt Kollegen, die da ein bisschen abheben und abdrehen, weil sie denken, boah, ich bin jetzt totaler der coole Typ oder total die coole Frau, weil mich hier alle irgendwie hofieren. Das muss man halt immer wieder einem klar sein, es ist nur das Amt, was man ausfüllt, es ist nicht die eigene Person. Man ist immer noch der kleine Christian aus Gandergesee oder wer auch immer, ne? Und das muss einem, glaube ich, klar sein. Also das muss man im Gepäck haben, wenn man nach Berlin kommt.
Wird das von anderen auch differenziert? Wird die Rolle und die Person zusammengenommen?
Also es gibt natürlich diejenigen, die einen versuchen zu hofieren, das bewusst zusammenzuschmeißen und weil man versucht Einfluss zu nehmen, das ist ja ganz klar. Aber das ist, also Lobbyisten sind kein Problem, solange man sie nicht für sich zum Problem werden lässt, glaube ich. Und da bin ich toi, 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 das hoffe ich jedenfalls in der Vergangenheit immer, ich mal eine ausreichende Distanz sozusagen zu mir selbst als Abgeordneter und als Privatmensch gehabt.
Schafft man es noch eigentlich so, die Interessen auf der Wesermarsch zu vertreten? Also, oder ist es so, wenn man dann auf einmal auf der Bundesebene ist und dann ein großes Thema hat, dass man dann auf einmal ist vielleicht jetzt ja, die Nitratproblematik von Bauer XY vielleicht doch nicht mehr so ganz so wichtig, wobei die Nitratwerte natürlich auch auf Bundes- und EU sehr wichtig sind, aber so grundsätzlich, glaube ich, ist klar. Also schafft man es trotzdem, die individuellen Interessen, die hier an einen herangetragen werden, auch da zu berücksichtigen, zu vertreten?
Ja, man schafft es natürlich nicht immer, sich durchzusetzen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass nicht dieser, ich mache das jetzt ja 4 Jahre in Berlin, und es ist nicht so ein Effekt eingetreten, in Hannover war man nah dran, in Berlin ist man weit weg. Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben, wenn das behauptet würde, sondern ich würde schon sagen, dass man da auch nah dran ist und auch Themen sehr real sind. Was halt, deswegen freue ich mich heute in der Schule zu sein, was halt wirklich wie so ein, also wirklich wie abgeschnitten, ist halt Schulpolitik, weil im Landtag macht man gefühlt zu 70% Schulpolitik, auch als Fraktionsvorsitzender. Und das ist halt kein Berliner Topic. Ne? Das vermisse ich so ein bisschen oder finde ich schade, dass es nicht mehr so sehr ist. Digitalpakt habe ich vorhin drüber gesprochen. Also Finanzierungsthemen spielen eine Rolle, aber so inhaltlich Schulpolitik spielt halt in Berlin keine Rolle. Aber ansonsten, bei ganz, ganz vielen anderen Themen ist man schon, finde ich, schon noch nah dran und kann auch hoffentlich was erreichen für die Region. Weil man oftmals hier Themen beispielhaft hat, die bundesweit eine Rolle spielen. Also Nitratbelastung beispielsweise. Ein spezielles Wesermarsch-Thema, nämlich die Frage von Basalzung, das spielt jetzt bundesweit nicht so eine Rolle. Das gebe ich zu, das ist jetzt ein spezielles Wesermarsch-Thema. Aber auch andere Dinge, Energiepolitik beispielsweise, ist natürlich ja auch ein Topic, Industriearbeitsplätze und so. Und das habe ich ja vorhin gesagt, das ist ein bundespolitisches Thema.
Ja, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hierher gefahren sind.
Sehr gerne. Gerne wieder und sollte ich in den kommenden Deutschen Bundestag gewählt werden, gerne. Welcher Jahrgang seid ihr jetzt?
Jetzt 12.
Ihr seid jetzt 12, also ihr habt noch ein Jahr vor euch. Mhm. Okay. Also die Einladung schon mal ausgesprochen, jetzt unabgesprochen. Aber wenn es wieder möglich ist nach Corona, wir machen ja regelmäßig auch Abgeordnetenfahrten nach Berlin und die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern für ein paar Tage, sehr, sehr gerne. Also sollte das klappen nach September. Wann ich jetzt ausgehe, weil ich wissen Platz 1 in Niedersachsen habe, aber man weiß ja nie. Also sollte das wieder klappen, kommt gerne vorbei. Berlin ist eine spannende Stadt. Und auch neben Politik kann man da nette Sachen
machen. Hört man sie.
Ja.
Na dann danke,
dass Sie. Ja, danke schön.